Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin schon seit vielen Jahren und ich habe heute meinen lieben Kollegen Boris Gnilka zu Gast, der für uns Ausrüstung testet und auch Neuvorstellungen macht, einfach die ganze Produktwelt abdeckt. Es gibt aktuell im Heft in der 12/22 einen Stirnlampentest. Der wird ab dem 8.11. am Kiosk liegen. Und das ist für uns der Anlass, dass wir uns einfach mal über Stirnlampen unterhalten, der Boris und ich, und einfach mal das ganze Feld abdecken, was Stirnlampen können müssen, was eine Stirnlampe ausmacht und so weiter. Hallo Boris, schön, dass du mit mir darüber sprichst.
Hallo Kerstin.
Früher hatte man ja Grubenlampen, das würde ich mal so als den Urahnen der Stirnlampen bezeichnen. Da muss der Boris sogar schon lachen. Da waren, ich weiß nicht, ursprünglich Karbid wahrscheinlich drin, dann irgendwann Glühlampen. Mhm. Und inzwischen sind wir bei der LED-Technik angelangt. Seit wann gibt es denn grob LED-Leuchten, Boris?
Also LED-Leuchten im Outdoor-Bereich, also diese kleinen grünen Signallampen auf HiFi-Anlagen und so in Rot und Grün, die gibt es schon seit den 90ern, aber die weiße LED, die kam dann eigentlich erst so Anfang der 2000er Jahre raus und 2001 gab es dann auch die erste Stirnlampe, die mit LEDs betrieben wurde, wo also keine Glühbirne mehr drin steckte, sondern drei LED. Es war noch eine ziemlich dunkle Angelegenheit damals, also da hat sich dann in den Folgejahren sehr viel getan, also die Entwicklung gerade bei LED, die hat Riesensprünge gemacht, also die Lampen werden oder wurden zumindest den ersten 10 Jahre lang jedes Jahr ungefähr 30% heller.
Ich glaube, das Problem war am Anfang wirklich, dass man quasi kein weißes Licht hingekriegt hat mit der LED-Technik.
Genau, richtig. Ne? Ja. Aber das hat man ja dann, wie gesagt, bis Anfang der 2000er Jahre, dann hat man das dann entwickelt und auf den Markt gebracht. Aber wie gesagt, die Lichtausbeute war am Anfang noch recht schlecht, aber man kann schon sagen, dass so ab 2005 war sie dann schon so ordentlich, dass man mit den Lampen dann doch letztendlich die ganzen Halogen-Versionen vom Markt gefegt hat.
Was macht für dich denn eine gute Stirnlampe aus? Gibt es da so ein paar Kriterien, wo du sagst, das und das muss sie können, muss sie haben?
Ja, natürlich. Also das hängt natürlich auch mal davon ab, was man mit der Lampe vorhat. Ob ich jetzt zum Beispiel damit auch schnelle Sportarten betreiben möchte im Dunkeln, also Radfahren gehen möchte oder nachts eine Skitour. Dann brauche ich natürlich ein bisschen mehr Licht, weil ich ja Hindernisse, die dann viel schneller auf mich zukommen, eher entdecken muss. Aber wenn ich jetzt nur wandern will, also langsamer unterwegs bin, dann muss sie gar nicht mehr so allzu hell sein, die Stirnlampe. Sie muss in erster Linie natürlich bequem und gut am Kopf sitzen, ohne zu wackeln, ohne auch zu frontlastig zu sitzen, sodass sie auf der Stirn hängt. Und sie muss ein schönes Leuchtbild vor meinen Füßen, mehr oder weniger, also auf den Weg projizieren, das möglichst frei von irgendwelchen Schattenringen ist, sondern so ausleuchtet, dass ich die Umgebung, dass ich den Untergrund sehr gut wahrnehmen kann und rechtzeitig eben auch Steine, Wurzeln oder irgendwelche Löcher erkenne.
Das hätte ich nämlich dich auch gerne später noch ein bisschen genauer gefragt, wie ich denn eigentlich meine Stirnlampe finde. Da geht es sehr stark um den Einsatzzweck, wenn ich das jetzt bei dir richtig gehört habe. Ne?
Ja, klar, man kann schon ein paar Eckpunkte sagen, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Also eine gute Stirnlampe macht für mich aus, dass sie halt, wie gesagt, gut sitzt, ein gutes Licht macht, aber auch eben eine Weile lang hält mit einer Akkuladung, sodass ich also nicht Sorge haben muss, wenn ich auf einer Wochenendtour oder vielleicht sogar auf einer Trekkingtour bin, dass ich sie dann irgendwie ständig oder auch überhaupt nachladen muss. Also das sollte sie schon können, ein bisschen ausdauernd sein und sie sollte natürlich auch wasserdicht muss sie nicht sein. Ich gehe damit
ein bisschen
nicht tauchen,
wahrscheinlich auch,
Spritzwasser, ne? Ich muss damit im Regen rumlaufen können. Ich muss, wenn sie mir mal in die Pfütze fallen sollte, was mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert ist, aber also das wäre halt doof, wenn sie dann kaputt ginge.
Und auch eine gewisse Stoßfestigkeit.
Dass
die nicht sofort zerbricht, wenn man die mal ein bisschen unsanfter auch nur in den Rucksack tut.
Ja, und dann muss sie natürlich auch relativ leicht sein. Es gibt ja sehr starke Stirnlampen, die ja, wie gesagt, dann auch eher für schnellere Sportarten konzipiert sind, mit großer Reichweite und entsprechend großen Stromspeichern, also Akkus. Wenn so ein Ding dann irgendwie 300 Gramm wiegt, das fällt am Fahrrad ja nicht auf, wenn ich mir die an den Lenker schraube, aber wenn ich als Wanderer unterwegs bin oder auf Bergtour bin oder auf Trekkingtour, dann spare ich ja eigentlich an jedem Gramm und dann kommt natürlich so eine Lampe auch nicht in Frage.
Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man dann auch noch laufen geht, ne, und das Gewicht dann wirklich am Kopf hat bei ein bisschen schnelleren Bewegungen.
Genau.
Gerade für Läufer oder auch für Fahrradeinsätze gibt es ja auch so eine rote Rückleuchte am Hinterkopf bei manchen Lampen. Findest du das ein sinnvolles Feature oder ist das was, wo du sagst, kann man haben, muss ich jetzt nicht unbedingt haben?
Eher letztes, weil wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann habe ich hoffentlich auch ein anständiges Rücklicht am Fahrrad, was auch ein bisschen mehr hermacht. Aber klar, wenn für Notfälle, man rechnet nicht damit, dass man das Fahrrad vielleicht noch im Dunkeln benutzen muss, denkt, man kommt im Hellen wieder, hat aber trotzdem eine Stirnlampe dabei, ist jetzt, klingt jetzt wahrscheinlich auch arg konstruiert, ist es auch, dann ist natürlich so ein Rücklicht nett. Es ist allerdings auch nicht schlecht, wenn ich, wie du schon sagst, laufen gehe, im Wald vielleicht irgendwo laufen gehe, auf einer Landstraße, dann habe ich natürlich, habe ich sonst keine Rücklichter dabei, Leuchte dabei. Da ist natürlich gut, wenn hinten was blinkt. Es kann auch interessant sein für Gruppentouren, wenn sich die Gruppen ein bisschen weiter auseinanderziehen und ich mache eine Bergtour und gehe irgendwie, sagen wir mal, in Zweiergruppen angeseilt über einen Gletscher und die hintere Gruppe verliert dann so ein bisschen den Anschluss, dann kann er sich vielleicht an dem linken der vorderen Leuchte. Man startet ja auf großen Bergtouren ja meistens nachts im Dunkeln, kann man sich dann orientieren. Dann sieht man, wo die vor einem dann da lang gehen. Wenn man den Scheinwerfer, wird man ja nicht sehen, wenn man ja von hinten drauf schaut. Und dann hat man diese rote Rückleuchte. Das ist ganz nett.
Ich find's also auch wieder je nach Einsatzzweck ist es mal sinnvoll, aber für Normalwanderungen eher nicht.
Da braucht man es nicht unbedingt. Das haben auch nicht so viele Lampen. Wenn sie es haben, gut, stört ja auch nicht. Man muss sie ja auch nicht einschalten. Wichtiger finde ich eigentlich ein Licht vorne an der Lampe, zumindest dann, wenn ich in den Alpen unterwegs bin und oder auch mit Zelt unterwegs bin und möchte einfach meine mit Reisenden nicht stören, wenn ich noch ein bisschen länger abends lesen möchte oder nachts mal raus muss. Das ist sonst recht störend, wenn man dann seine weiße Lampe mitten in der Nacht einschaltet, wenn man mal raus muss, gerade auf Hütten, dann kennt das wahrscheinlich jeder, im Schlaflager mit 30 Leuten irgendwie eine halbe Stunde steht mal einer auf und muss raus und dann hat man jedes Mal das weiße Licht. Ist unangenehm, mit rotem Licht fällt es nicht aus.
Genau, also eine zweite Möglichkeit, das ein bisschen sanfter einzustellen, das findest du auch durchaus sinnvoll.
Also ein Rotlicht vorne, wie gesagt, das stört nicht so. Und es erhält auch
ein Rotlicht, weil es gibt ja auch verschiedene Dimmlichter manchmal.
Ja, also dimmen kann man jede Lampe eigentlich, also jetzt nicht stufenlos, das haben nur wenige, wie man es jetzt zum Beispiel von so einem elektrischen Dimmer kennt oder in der Wohnung mit so einem Drehrädchen, das haben nur ganz wenige Lampen, die meisten bieten verschiedene Leuchtstufen an, aber so ein Rotlicht nochmal zusätzlich hat eben, wie gesagt, den Vorteil, ich störe andere nicht, wenn ich ein bisschen rumwerkeln möchte oder mal raus muss nachts und es erhält auch so bisschen die Nachtsichtfähigkeit des Auges. Jeder kennt das ja, wenn man mal weißes Licht, also auch was sich das Licht in der Wohnung anmacht und danach ausmacht, man sieht ja erstmal gar nichts mehr. Das Auge ist geblendet, nicht, weil die Iris sich in dem Moment, wo das Licht angeht, geschlossen hat und die braucht eine Weile, bis sie wieder ganz aufgeht. Und das ist bei Rotlicht eben nicht der Fall. Das beeinflusst eben die Augen nicht so stark. Also wenn ich zum Beispiel eine Wanderung im Wald mache und möchte eben auch genau diese Atmosphäre aufnehmen und nicht alles wegleuchten und möchte dann muss nach dem Weg gucken, dann schalte ich nur das Rotlicht an und gucke auf die Karte zum Beispiel und werde dann von der Karte eben nicht geblendet, wie das bei Weißlicht der Fall wäre und kann dann sofort nach Ausschalten des Lichts wieder weiter wandern und kann trotzdem die Konturen im Wald wahrnehmen.
Und das ist raffiniert. Ist die dann auch ein bisschen stromsparender, das rote Licht?
Ja, allein weil es auch dunkler ist, ist es stromsparender. Ja, das wird nie das so heißt, hell angeboten. Das würde keinen Sinn machen.
Wenn ich lang unterwegs bin, dann macht das auch durchaus Sinn, wenn vorhanden, dass ich die rote Lampe benutze, einfach um ein bisschen meinen Saft zu sparen, damit es mir für die ganze Tour reicht. Also ich denke jetzt an längere Trekkingtouren ohne Lademöglichkeit.
Ja, wobei man natürlich nicht mit dem Rotlicht orientiert und den Weg hält. Also wenn man wirklich mit der Lampe ausleuchten möchte, dann muss man schon das normale Licht nehmen. Also dafür reicht das Rotlicht nicht aus. Dafür ist es in der Regel auch viel zu dunkel, was da vorne rauskommt. Das ist wirklich nur für den Nahbereich gedacht, sodass man also so irgendwie so 2 Meter vor die Füße noch gucken kann oder eben Karten lesen kann.
Mhm. Okay, jetzt hatten wir es gerade schon von Saft ausgehen. Würdest du Batterien bevorzugen oder sagen, Laden per Kabel findest du besser?
Batterielampen gibt es fast gar nicht mehr. Also es gibt noch einige wenige. es hat sich einfach nicht durchgesetzt.
Die also die aktuell im Test sind auch alle welche, wo man direkt mit einem Kabel laden kann. Das sind
alles
USB-Anschluss nämlich.
Genau, die haben alle einen USB-Anschluss. Zwei Lampen benutzen Standard-Akkus, das ist ja 18650 heißt das. Das sind 3,6 oder 3,7 Volt Akkuzelle. Sieht ein bisschen aus wie eine aufgeblasene Mignon-Zelle, also so eine AA-Zelle. Kann man für, weiß ich nicht, 10, 15 Euro im Drogeriemarkt sogar kaufen. Also hat sich mittlerweile echt etabliert, auch für andere Anwendungen. Und die kann man also dann auch auswechseln. Man könnte eine zweite mitnehmen, dann muss ich sie gar nicht laden. Dann tausche ich nur sozusagen die Batterien aus, also in dem Fall die Akkuzelle. Bei den anderen sind sie fest eingebaut, beziehungsweise sind Eigenfabrikate, die man zum Teil auch abklipsen kann. Und wenn es dann wirklich mal kaputt sein sollte oder der Akku lässt ja im Laufe vieler Jahre dann ja auch nach in seiner Leistung und man ist ein sehr eifriger Benutzer, dann kann man sagen, ja gut, dann schicke ich eben den Akkupack jetzt zum Hersteller ein beziehungsweise kaufe mir von dem einfach einen neuen und dann kann ich die Lampe trotzdem weiter benutzen.
Also ich kann die dann einfach über einen Ladekabel die Akkus, die ich aber auch entnehmen kann, aufladen.
Ja, das geht nur bei einer von den beiden, von den beiden Lampen. Bei der anderen muss man die Batterie rausnehmen und extern in einem Ladegerät.
In einem Ladegerät.
Ja, aber da gibt es auch welche, die passen genau auf diese Zelle. Da passt genau eine Batterie, also diese eine 18650 Zelle, die stöpselt man an so einen Behälter, der ist kaum größer als die Zelle, der ist also nur ein bisschen größer, hat und dann so eine kleine Ladestandsanzeige dran und eine Buchse, also ein Port für einen USB-Anschluss und dann lädt man die da auf. Aber es ist natürlich viel raffinierter. Man kann die Lampe, wie auch bei allen anderen Modellen, die wir jetzt im Test haben, direkt den Akku direkt in der Lampe laden.
Jetzt habe ich gerade gehört, du hast irgendwas von Ladestandsanzeige gesagt. Das ist ja auch ein ganz nettes Feature, ne? Dass man irgendwie.
Dass man sieht.
Dass man nicht plötzlich im Dunkeln steht, weil man sich einfach verschätzt hat.
In der Regel ist ja so, dass die Lampen dann mit der Leistung einfach ein bisschen nachlassen. Also man sieht dann schon, der Akku schwächelt, es wird langsam dunkler. Ich müsste mal wieder nachladen, aber so lange muss man gar nicht warten und so weit muss man es auch nicht kommen lassen. Das kann ja auch unangenehm sein, wenn man in irgendwelchen, wenn man, sagen wir mal, auf einer Bergtour jetzt mitten auf dem Gletscher steht und plötzlich geht die Lampe aus, ist ja nicht so prickelnd.
Das könnte ein bisschen unangenehm sein, ja. Ups, eine Spalte, Mist.
Wobei die wenigsten ja wirklich also vom Knallauffall einfach ausgehen, gibt es aber auch.
Die werden ein bisschen dunkler.
Die meisten werden ein bisschen dunkler, manche schalten sich aber auch einfach plötzlich ab. Das ist dann natürlich nicht
schön.
Das
ist fantastisch, das stelle ich mir toll vor. Rein in die Schlucht,
ja,
die Lampe geht aus,
fein. Also im Test ist es zumindest so, dass die sich einfach so abstellen, die haben auch eine Ladeanzeige am Akku dran. Das haben sowieso sehr viele Lampen, auch im Test. Also man kann dann bei manchen sind es nur 3 LED, bei manchen sind es 5 LED. Das ist dann ein bisschen feiner auflösend, sehen, wie viel Kapazität der Akku noch besitzt, ob es sich lohnt, nochmal vorher nachzuladen oder ob er den nächsten Einsatz noch übersteht. Das ist eigentlich ein ziemlich feines Feature.
Also alle Lampen im Test lassen einem eine faire Chance, entweder indem sie langsam runterdimmen oder eben per Anzeige signalisieren, hey, Saft könnte ausgehen.
Manche geben auch Lichtzeichen. Also die blinken dann zweimal und das ist dann so das Zeichen, also es leuchtet vorne und plötzlich blinkt es aber zweimal, dann weiß man, jetzt sagt er, dass die Batterie gleich leer ist, ich muss mal langsam hinmachen.
Ja, zur Not muss man dann schnell auf das energiesparende Rotlicht umstellen, selbst wenn man da nicht so gut sieht, aber besser als ganz im Dunkeln rumzuhatschen. Na gut, was muss ich denn überhaupt ausgeben für eine taugliche Lampe?
Also wir haben jetzt im Test Lampen, ich glaube, du hast es auch angesprochen, die günstigste liegt bei 25 Euro. Und da muss man sagen, für 25 Euro leistet die echt eine ganze Menge. Also wenn ich jemand bin, der sagt, oh Gott, ich brauche eigentlich nicht unbedingt eine Stirnlampe, vielleicht mal irgendwo wie fürs Zelten, wenn ich dann mal abends, man geht ja meist nur im Sommer zelten, da ist ja lange hell und wenn man dann mal wirklich mal irgendwie länger liest abends oder nochmal irgendwo einen Hering reinkloppen muss, dann nehme ich halt die Lampe her und ansonsten vielleicht nochmal zum Lesen irgendwie im Zelt oder in der Hütte. Und ja, vielleicht gehe ich dann auch mal irgendwie ein bisschen länger in die Dämmerung rein und habe dann nochmal 2 Stunden Licht. Da reicht das Ding vollkommen aus.
Also aber 25 Euro, sagst du, muss man schon ausgeben, damit man überhaupt Spaß dran hat.
Ja, also ich war überrascht, dass es überhaupt für 25 Euro eine Lampe gibt. Aber wahrscheinlich gibt es schon auch noch
günstigere. Es gibt günstigere,
wahrscheinlich auch in
Tankstellen. Die sehen dann auch leider so aus. Ne? Und also der Lampe würde ich noch nicht mal auf einer kurzen Wanderung trauen.
Ich bezweifle aber, dass die dann eingebauten Akku haben. Ich nehme
das
eher an, dass dann auch wieder die Batterien dazukommen und dann der Betrieb dann auf Dauer dann doch wieder teurer wird.
Und man ist gut hat auch, möglich. Also ich kaufe so eine Lampe auch nicht.
Ja, ich nehme auch wirklich an, dass das ehrlich gesagt wirklich Schrott ist. Also, aber die für 25 Euro, die ist jetzt, kann man ja auch sagen, ist ja von Decathlon, von diesem Anbieter. Also das ist wirklich ein faires Angebot, muss man sagen. Also es, wenn man geringe Ansprüche hat, reicht das vollkommen aus. Wenn ich aber sage, ey, ich gehe öfter mal im Dunkeln auch mal dem Hund raus oder sowas oder möchte auch mal joggen gehen zum Beispiel, da sollte man mehr ausgeben.
Wie lange hält denn bei dir so eine Stirnlampe, wenn du ein bisschen drauf achtest, also die nicht wirklich mit Schmackes irgendwo hin beförderst oder regelmäßig gegen den Felsen haust? Kann man da sagen, dass man schon eine Weile was von hat?
Ja. Also ich habe selbst die älteste LED-Stirnlampe, also die erste, die da auf dem deutschen Markt kam, das war eine Princeton Tech, die 2001 auf den Markt kam, die habe ich dann einem Bergkameraden sozusagen weitergegeben damals. Und das ist jemand, der...
Eine Erblampe?
Ja, eine Erblampe. der schmeißt nichts weg, was sehr löblich ist und benutzt die Dinge bis zum Ende, die leuchtet immer noch. Also wenn man die Dinger pfleglich behandelt und jetzt auch nicht irgendwie vergisst, den Akku auszuladen, wenn man sie jetzt... also die hatte jetzt noch keinen Akku gehabt, aber wenn die neuen Lampen, die ja einen Akku haben, wenn man den Akku also einfach entleert und dann die Lampe in den Keller packt und zwei Jahre nicht anguckt, dann kann es natürlich schon passieren, dass zum Beispiel jetzt der Akku danach im Eimer ist. Ja,
ja gut, das ist
das aber ist bei anderen Geräten, die akkubetrieben sind, aber auch so. Also der muss schon auch irgendwie zumindest mal vollgeladen werden, bevor man ihn dann vergisst und irgendwie wegpackt. Aber wenn man die pfleglich behandelt, also meine älteste Lampe, die ich habe und die ich auch immer wieder gern für Trekkingtouren hernehme, die auch noch mit Batterien betrieben wird, die ich aber auch wirklich nur so als Zelt leuchtet nehme. Die hat so einen ganz groben Schalter, den man auch mit so ganz dicken Fäustlingen noch findet.
Und also ideal im Winter, ne? Wenn man irgendwie steife Finger hat.
Die macht nicht viel Licht, aber so zum Lesen und Rumwerkeln und dann wiegt sie auch nichts. Und das ist einfach so ein ganz rudimentäres Ding. Auch von Princeton Tech, witzigerweise, die es, glaube ich, im deutschen Markt mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig oft gibt. Also irgendwas findet man sie auch online kaum. Ist ein amerikanischer Hersteller. Die ist jetzt, ich glaube, 12 oder 13 Jahre alt und die nehme ich auf jede Trekkingtour mit. Das ist eine feine Sache.
Also bei artgerechter Haltung?
Bei artgerechter Haltung.
Kann so eine Stirnlampe
20
auch.
Jahre, 30 Jahre, durchaus, ja.
Also
ja.
Älter als die Durchschnittshauskatze kann die Stirnlampe dann doch werden.
Also das, ich glaube, das Wichtigste ist momentan, dass man den Akku, also bei den neueren Lampen, dass man den Akku eben nicht vergisst, also mal dann entsprechend aufzuladen. Manche Lampen ziehen auch auf, wenn sie ausgeschaltet sind. Das ist ja auch nicht lampenspezifisch, das trifft auf andere Geräte ja auch zu, die keinen echten Kippschalter haben, zum einen ausschalten, ziehen auch ganz leicht Strom, wenn sie einfach nur rumliegen. Also man sollte dann schon mal so alle, sagen wir mal, 6 Monate mal gucken, wie sieht es denn aus? Hat der Akku noch Saft?
Vor allem vor der Tour, ne? Wenn man bevor man losgeht, sollte man wirklich nochmal checken und sich nicht drauf verlassen.
Ja, wenn
letztes Mal habe ich nur einen Tag geleuchtet, dann hält das ewig und dann danach lag es eine halbe Stunde, ein halbes Jahr irgendwo in der Schublade.
Ja. Also das sollte man auf jeden Fall machen, das ist klar, ja.
Kann man eigentlich die LEDs öfter tauschen bei den Lampen?
Nein, oder? Also da gibt es nur sehr wenige Anbieter, die das tatsächlich ermöglichen. Einer, der dieses Mal nicht im Test dabei ist, ist der deutsche Anbieter Lupine. Die kommen ja aus dem bayerischen Raum, also aus dem fränkischen Raum. Und die Lampen sind so aufgebaut, dass man auch die Elektronik aufrüsten kann, wenn sich da was getan hat, LEDs austauschen kann. Die werden in Deutschland hergestellt, haben natürlich auch ihren Preis. Hatten wir letztes Jahr im Test dabei, hat auch sensationell gut abgeschnitten. Gibt es auch immer noch zu kaufen, ist immer noch genauso gut. Wir haben sie nicht in den Test genommen, weil es halt immer noch die gleiche Lampe ist.
Ja, also keine Neuheit in dem Sinne, aber klar, wenn man so viel austauschen kann.
Eine fantastische Lampe, absolut zukunftssicher. Man kann den Akku separat austauschen, man kann sogar die Dioden, also nicht selber, das muss man dann einschicken, aber es wird gemacht und das lohnt sich auch bei der Lampe.
Ja, und LED gehen ja sehr selten eigentlich auch kaputt. Also das ist ja, die haben ja eigentlich das ewige Leben im Gegensatz zur Glühlampe. Mhm. Jetzt haben wir schon ein paar Mal ein bisschen ansatzweise über den Test gesprochen, der ja auch in der aktuellen Ausgabe kommt, die am 8.11. am Kiosk ist. Da habt ihr 8 Lampen unter die Lupe genommen, zwischen 25 und 180 Euro. Mhm. Ein bisschen über die 25 Euro Lampe haben wir ja schon gehört, dass die gar nicht so verkehrt ist, dass die auch ganz gut performt. Auf was testet ihr denn?
Oh, also natürlich testen wir in erster Linie die Lichtleistung, das ist ja das Allerwichtigste. Eine Lampe muss vor allem ein schönes Licht machen. Sie muss also einmal auch zumindest wenn ich höhere Ansprüche habe, weit genug leuchten, also wenn ich schneller unterwegs bin. Also wir testen also, wie weit sie leuchtet. Mhm. Das messen wir auch im Labor mit einem sogenannten Luxmeter, also da wird die Beleuchtungsstärke gemessen.
Wie weit sollte denn so eine Lampe leuchten, wenn ich normal wandern gehe und in die Dunkelheit kommen kann oder auch mal längere Trekkingtouren habe, kannst du da sagen, okay, die muss mindestens 100 Meter leuchten,
sonst 50 Meter, 50 genau, nach der Messmethode, die wir anwenden, 50 Meter, dann ist es auch hell genug so, sagen wir mal, dann ist es auch in 20 Metern Entfernung so hell, dass ich gut Wurzeln erkennen kann zum Beispiel oder 10 und Meter Entfernung.
Links, rechts so ein bisschen das.
Ja, also wichtig ist natürlich die Leuchtweite alleine, die wird ja auch bei manchen Produkten auf der Verpackung oder angegeben oder sonst wie beworben. Die reine Leuchtweite sagt natürlich recht wenig aus. Erstmal gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen Wert zu ermitteln. Und zum Zweiten nutzt mir ja eine Lampe, die irgendwie 200 Meter weit leuchtet, nichts, wenn das dann irgendwie ein stecknadelartiger Beleuchtungspunkt ist. Ja, also
und eher aussieht wie mit dem Laserpointer irgendwo hingezeigt.
Genau, richtig. Ja. Und je stärker die Lampe ihr Licht bündelt, desto weiter leuchtet sie natürlich. Mit der vorhandenen Akkukapazität, die ja limitiert ist, auch umso länger. Also das heißt, eine Lampe, die einen sehr starken gebündelten Scheinwerfer hat, die kann mit Mords Leuchtweiten angeben und wahrscheinlich auch mit sehr langen Laufzeiten. Aber man hat nichts davon in der Praxis, weil man sieht ja nichts von den Füßen, nicht? Und von daher ist es schon auch wichtig, und das machen wir eben auch, dass wir damit den Lampen natürlich alle rausgehen und damit auch mal joggen gehen und damit auch wandern gehen und eben das Leuchtbild der Lampen vergleichen. Also wie gut die Ausleuchtung ist, sowohl vor den Füßen, so ein bisschen an den Seiten, dass man nicht so im Tunnel läuft, in so einer schwarzen Röhre, sondern dass die Seiten so im Augenwinkel, dass man da auch so ein bisschen was noch sieht und natürlich auch, wie weit sie den Weg im Voraus erhellen.
Ja, ihr habt das ja auch immer im Test sehr anschaulich, ich finde, einfach immer die gleiche Stelle fotografiert, wo man schon sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen ein Bild machen kann, wie die Lampe leuchtet und dann eben die Leuchtweite und die Dauer, wenn ich nicht irre, wie lange die auf der zweiten Stufe durchhält.
Auf der hellsten, so auf der zweithellsten Stufe messen wir also die Beleuchtungsstärke der Lampen, also die Leuchtstärke der Lampen im Zeitverlauf. Das heißt, dann machen wir alle halbe Stunde eine Messung und gucken, wie weit ist denn die Leuchtkraft jetzt ab. Ist sie gesunken und das machen wir über einen Zeitraum von 10 Stunden, wobei wir nur 6 Stunden jetzt da abbilden, weil länger ist meistens auch keine Nacht. Von daher reicht das aus und sonst wird es auch vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Deswegen bilden wir da nur 6 Stunden ab, was ja wie gesagt ausreicht und wir fotografieren die Lampen, wie du sagtest, genau, das ist immer die gleiche Stelle, die Kamera steht auf dem Stativ und sie hat auch die gleichen Grundeinstellungen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kamera auf Automatik steht und dann entsprechend dann immer alles anpasst, sondern sehr jedes Bild ziemlich ähnlich aus.
Ja, das wäre irgendwie also auch nicht gerade zielführend, wenn man das so vergleicht.
Auch die Farbtemperatur ist fix eingestellt, sodass man sieht, die unterschiedlichen Lichtfarben der Lampen eben auch noch beurteilen kann. Ja.
Finde ich eigentlich eine ganz gute Kombi, das einfach auf dem Bild zu haben und gleichzeitig eben diese zwei Kurven, die mir einfach die weiteren Infos geben. Gab es denn Überraschungen in dem Test, wo du sagst, puh, das hat mich jetzt nach all den Jahren Test doch irgendwie überrascht, dass eine ein besonderes Gimmick hatte oder irgendwas gar nicht konnte oder irgendwas besonders gut konnte?
Überraschend war eigentlich diesmal, dass wir durchweg Lampen dabei haben, bei denen das Leuchtbild wirklich gut zum Wandern geeignet ist. Also auch die 25-Euro-Lampe liefert echt ein richtig sauberes Leuchtbild ab. Das sind immerhin 8 Modelle. Wir hatten in der Vergangenheit immer so 1-2 Kandidaten dabei, wo man sagt, ja, funktioniert, klar, gar nicht schlecht. Vor 10 Jahren wäre das auch eine große Nummer gewesen. Aber im Vergleich ist das jetzt eigentlich eher nüscht. Und das hatten wir diesmal nicht. Also man kann wirklich sagen, die Lampen, also die Hersteller haben da wirklich ordentlich investiert und vor allem ins Leuchtbild, gar nicht so in die Leuchtweite. Weil ich meine, was nützt mir dann irgendwann, dass ich dann 400 Meter weit gucken kann? Das braucht ja kein Mensch. Es muss ja vor allem vor meinen Füßen schön aussehen. Und das haben sie relativ gut hingekriegt. Das war eigentlich schon so eine große Erkenntnis. Und dann das eben so, ja, manche ganz mit ganz witzigen Gimmicks da versuchen, Eindruck zu schinden.
Ja, ich habe gesehen, 3 Stück haben ja so eine kleine Automatik von den 8 Lampen. Fand ich auch ganz schnuckelig. Ne? Die eine, die hat so eine Art Rüttelsensor. Also wenn ich mich schnell bewegt, wie beim Laufen, dann schaltet die ein bisschen heller, eben weil ich mich schneller bewege, geht die Lampe davon aus, muss ich ein bisschen weiter gucken. Mhm. Die nächste hatte eine, je nach Neigungswinkel des Lampenkopfs, also wenn man mit der Hand fuggelt,
ja,
dass die sich dann anders einstellt. Und die dritte, die misst, glaube ich, einfach das Licht an, ne? Das Restlicht, das um einen rum ist, und regelt entsprechend.
Also Petzl hat das schon länger, Reactive Lighting System nennt es. Das ist einfach tatsächlich ein Sensor, der halt ermittelt, wohin der Lampenkopf, also wohin zeigt, und misst das auftreffende Licht auf der Fläche. Das heißt, wenn ich eine helle Fläche anleuchte, wie zum Beispiel Schnee, dann regelt die Lampe sofort ab, damit ich nicht geblendet werde.
Und wenn mich jetzt ein helles Auto anleuchtet, sprich Gegenverkehr, dann stehe ich danach wahrscheinlich schlagartig im Dustern, weil die erstmal runterregelt.
Gut, dann bin ich ja sowieso geblendet. Wenn die Lampe mir direkt ins Gesicht, also auf die Lampe scheint, dann sehe ich sowieso nichts mehr. Dann ist es auch egal, ob meine Lampe noch leuchtet.
Sag das mal dem Reh.
Das müsste ja passieren. Also ich habe auch kein Reh mit Stirnlampe gesehen, aber...
Nee, aber das ist ja der gleiche Effekt. Geblendet, geschockt.
Ja, okay. Also, ja, aber das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das war in der Vergangenheit schon immer ganz toll, weil die Lampe immer genau so hell leuchtet, wie man es halt gerade braucht. Also jeder kennt das ja, man läuft mit der Lampe irgendwie im Dunkeln rum und freut sich über die schöne Ausleuchtung, und dann will man wissen, wie spät es ist, oder man muss mal auf die Karte gucken, und wenn man dann nicht dran denkt, die Lampe mal schnell irgendwie dunkel zu stellen, dann ist man sofort geflasht, weil eben auf die kurze Distanz eben und das weiße Papier vielleicht noch dann eben die Augen enorm blenden.
Und diese Erschütterungsmodus jetzt bei der Phoenix, war das?
Das ist bei,
ne,
der Phoenix, ja. Also die Phoenix hat 4 Leuchtstufen mit ihrem Hauptscheinwerfer. Die hat auch noch einen Nahbereichsscheinwerfer und noch ein Rotlicht, aber mit diesem Hauptscheinwerfer, mit dem man gewöhnlich ja eben auch seine Aktivitäten vollzieht, da gibt es 4 Leuchtstufen, und nur in der zweiten und dritten, die allerdings auch zum Wandern die am besten geeigneten sind, gibt es diesen Erschütterungssensor, und der, genau wie du sagst, also wenn man halt, man kann an der Lampe so ein bisschen hin und her wackeln, und dann wird sie plötzlich etwas heller, aber das spielt sich in einem relativ homöopathischen Rahmen ab. Das heißt also, die Leuchtweite verändert sich schon, man kann es auch sehen, wenn man genau hinguckt, aber ich glaube, wenn jemand gar nicht so genau hinguckt und läuft mit der Lampe rum, der wird das gar nicht feststellen. Also das reagiert auch so leicht verzögert, aber es ist eigentlich eine ganz nette Sache. Also es, wie gesagt, stört auf keinen Fall. Und bei der Petzl ist auch so, wenn man das nicht möchte, dass die Lampe das automatisch macht, was wirklich enorm komfortabel ist und ermüdungsfreies Gehen ermöglicht, dann kann man es auch einfach abschalten. Also das braucht man nicht. Und das ist bei der Silver, das ist ja der dritte Punkt.
Da muss man es ja mit der Hand eigentlich, indem man wirklich an der Lampe aktiv, sag ich,
den Lampenkopf
runterbiegen oder hochstellen.
Ja, genau. Also das haben ja alle Lampen. Also jede Lampe hat ja oben, also das Lampengehäuse ist ja so angebracht, dass man es im Winkel verstellen kann. Mhm. Also die Stirnformen sind ja auch unterschiedlich. Wenn ich eine enorm fliehende Stirn habe, muss ich den Winkel wahrscheinlich auch anders einstellen, als wenn ich irgendwie so eine recht gerade Stirn besitze. Und wenn man eine Mütze auf hat, ist da vielleicht nochmal anders, und beim Helm sowieso. Diese Verstellung hat jede Lampe, aber normalerweise ist es eben auch nur eine Winkelverstellung, und bei der Silver kommt dazu, dass eben über diese Verstellung des Winkels dann eben auch das Leuchtbild sich ändert.
Also Kopf senken beeinflusst die Lampe nicht, weil dann der Neigungswinkel
unbeeinträchtigt bleibt. Da ist kein Neigungswinkelmesser drin, das wäre ja auch möglich, das wäre auch sinnvoller, weil diese Winkelverstellung in der Praxis, wir fanden es jetzt nicht besonders hilfreich. Das Schöne ist, man muss sie aktivieren, man kann sie aber auch deaktivieren.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn ich was lesen will, wo ich es vielleicht heller bräuchte, senke ich ja den Kopf. Ne?
Genau.
Also, und da stelle ich ja nicht nur den Neigungswinkel.
Nein, also man stellt in der Regel diesen Neigungswinkel einmal für sich ein, und dann behält man ihn die ganze Zeit bei, egal ob ich jetzt nach oben in die Berge gucke oder mal kurz vor die Füße gucke. Das mache ich ja alles mit meiner Kopfbewegung, da muss ich nicht oben am Lampenkopf rumfummeln. Vielleicht sieht es anders aus, wenn ich dann abends am Zelt angekommen bin und möchte dann noch ein bisschen lesen und habe dann vielleicht auch eine andere Haltung und liege vielleicht und möchte dann noch ein bisschen lesen, oder ich sitze im Schneidersitz und möchte schnippeln direkt vor den Füßen. Dann kippe ich die Lampe vielleicht noch mal ein bisschen ab, ja. Aber dafür ist sie eigentlich nicht gemacht. Das ist ein sehr starker Strahler, der, ich glaube, lesen ist mit der nicht so.
Ja, ich hatte mich, wo ich da den Test ein bisschen überflogen habe vorab, gefragt, ob das jetzt ein wirklich gutes Gimmick ist oder Firlefanz. Aber du sagst ja, so wie du sagst, das funktioniert durchaus. Und gerade 2 davon findest du auch wirklich sinnvoll von diesen Automatiken.
Ja, das kann man. Man braucht es nicht, man muss es nicht haben, aber für Leute, die viel unterwegs sind, die vielleicht auch nicht nur mal ab und zu damit wandern, kann sich das durchaus lohnen. Die Lampen sind ja ein bisschen teurer, aber es funktioniert gut.
Also du würdest mit allen 8 Modellen aus dem Testfeld, würdest du auf Tour gehen, oder?
Ja.
Sorgen.
Ja.
dass ja, du im Dunkeln stehst.
Da würde ich keine Sorgen haben. Nee, das sind alles ziemlich gute Modelle, muss man sagen. Also das ist, da fällt schon fast die Auswahl schwer, weil manche, die halt ein bisschen weniger können, die sind dafür aber auch wesentlich leichter, ein kleineres Packmaß, wenn man darauf achten möchte. Dann ist das ja auch ein Argument, gell?
Ja, also ihr fasst ja in euren Tests auch immer sehr schön in den Testbriefen gerade die harten Fakten zusammen mit dem Einsatzzweck, gibt ein paar Hinweise zur Bedienung, zum Komfort. Also da kann man sich das schon so ein bisschen zusammenknödeln, was möchte ich mit dieser Lampe eigentlich machen. Das ist ein guter Gut, da ich möchte eher eine leichte haben, ich möchte eher eine schwere haben, dafür kann die das. Und im Fazit fasst ihr das auch immer, finde ich, recht gut und übersichtlich und knackig zusammen, damit man schnell dahin kommt, welche Lampe jetzt wirklich was sein könnte. Jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört über die Lampen. Vielen Dank, Boris. Also ich denke, Herbst und Winter und die Touren damit können kommen, ohne dass man im Dunkeln steht, wenn man sich eben den Test anschaut. Vielen Dank,
Boris. Das glaube ich auch. Ja, danke dir.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Und kleiner Hinweis nochmal in eigener Sache, eben die Ausgabe 1222 mit dem aktuellen Stirnlampentest ab 8.11. am Kiosk. Und klar, ihr trefft uns auch auf Facebook und auf Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.